Wer gehört zu Jesus? Eine Familiengeschichte hören wir. Ich lese den Predigttext, wieder ein Stück aus dem Evangelium nach Markus Kapitel 3, ab Vers 31. Und es kommen seine Mutter und seine Brüder, und draußen stehend schickten sie zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn her. Sie sagten aber zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Und er antwortete ihnen und spricht: Wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die um ihn im Kreise Sitzenden und spricht: Sie, meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Eine Familiengeschichte, die erste Einstellung, die uns Markus sehen lässt, ist von außen. Und es kommen seine Mutter und seine Brüder, und draußen stehend schickten sie zu ihm und riefen ihn. Die Familie von Jesus ist im Anmarsch. Seine Mutter und seine Brüder, das ist offensichtlich ihr Thema, das wird 5-mal gesagt, in jedem Vers einmal. Von den Jungs wissen wir sogar die Namen: Jakobus, Josef, Judas und Simon. Die Menschen, die ihm am nächsten stehen, eigentlich, oder doch nicht, und draußen stehend schickten sie zu ihm und riefen ihn. Draußen stehend, die gehen nicht rein, die bleiben draußen, Außenstehende. Jesus ist für seine eigene Mutter und für seine eigenen Brüder ein Fremder geworden. Die schicken jemanden rein. Er soll rauskommen zu ihnen. Was ist da los in dieser Familie? Wie gehen die miteinander um? Können die nicht direkt miteinander reden? Ist die Spannung so groß, dass es nur noch über einen Dritten geht? Was ist da los? Nun, da ist eine Familie, denen ist der Älteste abgehauen, der Versorger. Seit vermutlich der Vater gestorben ist, hat er die Verantwortung. Und er hat es auch gut gemacht. Aber dann eines Tages hat er den religiösen Rappel gekriegt und ist einfach fort. Hat eine Art Kommune aufgemacht, mit der er durchs Land zieht, benimmt sich eigenartig, tritt in jedes Fettnäpfchen, was da steht. Und es fällt natürlich auch auf die Familie zurück, die Leute reden. Und auch für ihn selbst ist das natürlich nicht so unvorsichtig, wie der ist, der provoziert. Und es sind politisch labile Zeiten, da ist es hochgefährlich, wenn jemand einfach so Dinge in die Welt raus posaunt. Das Regime fürchtet um seine Macht, ist hochnervös. Wenn er so weitermacht, das könnte eine Katastrophe geben. Aber er sieht das alles nicht, sonst wird er ja nicht. Also müssen sie auch ihm helfen. Sie haben es probiert, gleich am Anfang ihn zurückzuholen. Das haben wir letzte Woche mitgehört. Vers 21: Und als seine Leute es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Das hat nicht funktioniert, jetzt also der zweite Versuch, und deshalb stehen sie hier. Aber reingehen zu seiner Kommune, zu den Massen, die da an seinen Lippen hängen, als ob sie zu denen dazugehören würden. Nein, nein, er soll rauskommen und zur Vernunft kommen und wieder zurückkommen. Und so stehen sie nun draußen und warten. Dann kommt ein Schwenk und ein Blick von innen im nächsten Vers 32. Und eine Volksmenge saß um ihn her. Da ist er und eine Menge Leute. Und nicht nur so eben auf dem Sprung, die sitzen da auf dem Boden, die haben sich richtig niedergelassen, die haben sich sesshaft gemacht bei ihm und schauen und lauschen. Und dann drängeln sich zwei durch. Sie sagen aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Die Familie ruft. Die Sippe macht ihren Anspruch auf ihn geltend. Für alle Orientalen eine unbedingte Autorität. Gleich wird er sich entschuldigen und rausgehen. Selbstverständlich. Macht er nicht. Er hält ein. Er denkt nach und stellt dann so eine eigenartige Frage. Und er antwortete ihnen und spricht, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Wer ist das? Antwort? Keine Antwort. Er tut etwas. Vers 34. Und er sah ringsum auf die um ihn im Kreise Sitzenden. Vielleicht geht er einen Schritt vor und sieht den ersten an, direkt ins Gesicht, offen und warm, nimmt auf, was er da sieht, verweilt etwas, geht dann zur nächsten, nimmt sich Zeit, schaut sie an und geht dann wieder weiter. Es ist still geworden, trotz der vielen Menschen, eine tiefe Stille. Irgendetwas passiert gerade hier. Alles sieht er sie an, wie sie da sitzen, Jünger, Kinder, Alte, Kranke, Geheilte, Suchende. Soldaten, Arme aus Galiläa, Ausländer aus Sidon und Tyrus, vielleicht ein Pharisäer, der drin geblieben ist. Und keiner kann so richtig sagen, wie lange hat das gedauert. Bei jedem und jeder war er, hat den ganzen Kreis abgeschritten. Und jetzt sagt er etwas. Sieh, sieh, seht doch, schaut euch doch mal an. Als hätte er etwas entdeckt. Hat er auch. Sie, meine Mutter und meine Brüder. Die hat er entdeckt. Hier, hier drinnen. Hier bei euch bin ich zu Hause. Ihr gehört zu mir. Ihr seid meine Familie. Woran hat er das erkannt? Getan haben sie nichts, nur eins, sie sitzen da im Kreis, in einem Kreis, den sie um ihn gezogen haben. Für eine Kreislinie, da ist der wichtigste Punkt außerhalb von sich selbst, von dieser Linie selbst, der Mittelpunkt, der jeden einzelnen Punkt auf der Kreislinie bestimmt, durch den der Kreis erst ein Kreis wird. Dieser gemeinsame Mittelpunkt, der macht sie zu Brüdern, zu Schwestern, zu Müttern, zu Vätern, zu einer neuen Familie, zur Familie Gottes. Nicht eine Sache, nicht eine Aufgabe, nicht ein Buch, nicht ein Haus, nicht eine Lehre, sondern er, Jesus, ihre Mitte. Dass sie gekommen sind zu ihm, dass sie sich niedergelassen haben, in diesem Kreis bei ihm, dass sie sich auf ihn ausrichten, dass sie auf ihn hören. Sie, meine Mutter und meine Brüder. Warum gerade die? Was qualifiziert sie dazu, seine Schwestern zu sein, seine Brüder, seine Mütter, Väter? Als hätte er die Frage gehört, sagt er noch etwas. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Ach, muss man sich das doch erst verdienen. Kann ich das denn überhaupt, den Willen Gottes tun? Kann das irgendjemand? Muss ja. Vorher hat er ja gesagt, sie, diese hier sind meine Mutter, meine Brüder. Wie kann er das sagen? Woher kann er das denn wissen, ob die alle den Willen Gottes tun? Was sind das für Menschen? Welche Anstrengungen haben die gemacht? Welche Kraftakte? Welche Opfer haben sie bringen müssen, dass er so etwas von ihnen sagt? Was weiß er von denen? Nun, er weiß das von ihnen, was wir auch von ihnen wissen. Sie sind gekommen zu ihm, vielleicht gegen Widerstand, vielleicht unter Trennung von ihren Familien. Sie haben sich sesshaft gemacht bei ihm. Sie sind in diesen Kreis eingetreten. Sie richten sich aus auf ihn, hören ihm zu. Das ist das. Das ist offensichtlich der Wille Gottes. Zu ihm kommen, sich sesshaft machen bei ihm, in diesen Kreis eintreten, in die neue Familie Gottes und auf ihn hören. So fängt es an. Damit hört es nicht auf. Und das, was sie hören, das werden sie behalten. Das wird sie verändern. Das werden sie tun. Und sie werden dabei auch mal daneben liegen. Einige Male. Das Falsche tun. Und trotzdem bei ihm bleiben. Trotzdem sich wieder neu ausrichten. Vom Zentrum her leben. Vom Zentrum dieses Kreises her. Von ihm. Davon hängt alles ab. Daran erkennt er die, die den Willen Gottes tun, die Mitglieder seiner neuen Familie sind. Zu denen gehört Jesus. Die sind drinnen. Gekommen sind aber auch andere, um ihn herauszurufen in ihre Welt, um ihn einzupassen in ihre Werte, um ihn einzufügen in ihre Kreise, um ihre Ansprüche geltend zu machen. Außenstehende, aber nicht Außenstehende in dem Sinne, wie wir es vielleicht manchmal sagen, also Menschen, die mit Jesus nichts zu tun haben wollen oder denen er gleichgültig ist, das ist bei diesen Außenstehenden überhaupt nicht der Fall. Die sind extra gekommen, die haben sich auf den Weg gemacht, die haben ihn gesucht und gefunden und dann haben sie ihn angerufen, dass er herauskommt zu ihnen und sich einfügt in ihre Kreise. Das ist auch eine Form, außenstehend zu sein. Und er macht das nicht mit. Und selbst wenn es die sind, die ihm nahestehen, selbst wenn es auch seine Familie ist, diesem Ansinnen verweigert er sich. Komm heraus und füg dich ein in unser Ding. Und wenn es auch eine Gemeinde wäre, die ihn in dieser Weise ruft, in dieser Art zusammenzukommen, dem verweigert er sich. Eine Familiengeschichte, auch eine Gemeindegeschichte kriegen wir mit. Was sagt die uns? Sollen wir uns womöglich jetzt auch von unseren Familien trennen und unsere Verwandten vor den Kopf stoßen? Nach dem Motto hat Jesus auch gemacht. Gemach, damals und dort war eine andere Zeit. Es war eine Clangesellschaft, in der galt die Familie. Da galt die Sippe, die Gruppe, alles. Alle anderen hatten kein Gewicht, Fremde, die nicht dazugehören. Und der Einzelne, das Individuelle, was der Einzelne will, das hatte kein Recht, das hatte keine Bedeutung. Klare hierarchische Strukturen, eine feste Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen, zwischen Alten und Jungen. Und damit war jeder an seinem Platz. Für Individuelles gab es keinen Spielraum. Etwa, dass ein Kind einfach so von der Familie weggeht und macht, was es will, sowas gab es nicht. Gab es doch. Jesus macht das. Und lässt sich nicht davon abbringen, auch nicht von diesem gefährlichen Weg, auf dem er war. Das hat ja gestimmt. Der wird tatsächlich in die Katastrophe führen, zum Kreuz. Davon lässt er sich nicht abbringen, durch nichts, durch niemand. durch keine flehenden Blicke, von keinen strengen Worten, von keinen noch so selbstverständlichen und nachvollziehbaren Erwartungen. Und die ihm gefolgt sind, genauso. Die haben das auch riskiert, dass ihre Familie sich von ihnen trennt. Einige von ihnen. Diese Erfahrung steht hinter unserer Geschichte. Diese Menschen zu ermutigen, die diesen schwierigen Schritt getan haben, das riskiert den Zusammenhalt ihrer Familie riskiert, indem sie Jesus nachgefolgt sind. Also was er hier über Familie sagt, das ist nicht eine überzeitliche Familie, eine überzeitliche Aussage über Familie, was Familie so ist und welchen Wert sie hat. Das ist in eine bestimmte Lage hineingesagt. Was das betrifft, sind wir heute in einer anderen Lage. Wir hier. Die wenigsten werden vor der Entscheidung stehen, entweder Familie oder Gottes Wille. Anderswo ist es häufiger. Bei uns gibt es das auch, aber es ist eher die große Ausnahme. Und nur in so ähnlicher Lage darf man handeln wie Jesus, wenn es um Familie geht. Heute würde er zu dem Thema sicher ganz anderes sagen. Und auch für die Familie von Jesus war diese schroffe Erfahrung mit ihm nicht das Letzte. In der ersten Urzelle der Kirche, noch vor Pfingsten, da waren sie dabei. Vom Kreuz aus hat Jesus seine Mutter an den Lieblingsjünger gewiesen und diesen an sie. Maria steht nicht mehr draußen. Seinem Bruder Jakobus ist der Auferstandene erschienen. Er hat zu den Säulen der Jerusalemer Gemeinde gehört. Er war es wohl, der den Jakobusbrief geschrieben hat, und der Verfasser des Judasbriefs nennt sich Bruder des Jakobus. Sie haben ihn zuletzt verstanden. Seid aber Täter des Wortes, schreibt Jakobus. Man könnte meinen, ihm klingt das im Ohr, was Jesus hier am Ende gesagt hat und was vielleicht draußen zu hören war. Wer den Willen Gottes tut, der ist meine Mutter und mein Bruder. Also wer draußen steht, auf welche Weise auch immer, der muss nicht draußen bleiben. Das war damals so, das ist heute so. Und das gilt weiter. Siehe, meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern. Zu welcher bürgerlichen Familie wir gehören, du gehörst, das kannst du nicht entscheiden. Zur Familie von Jesus gehörst du nur, wenn du willst. Zu welcher bürgerlichen Familie wir gehören, wurden wir nicht gefragt. Aber ob du zur Familie Gottes gehören willst, danach bist du gefragt. Wer gehört zu Jesus? Die zu ihm kommen, die sich sesshaft machen bei ihm, die eintreten in diesen Kreis, in diese neue Familie Gottes und auf ihn hören und damit tun, was Gott will. Wo sind wir jetzt? Wo bist du jetzt, heute? Stehst du draußen und versuchst, Jesus in deine Kreise zu holen? Oder drin in diesem Kreis, der den Mittelpunkt nicht in sich selber hat? Stehst du dort vielleicht erstmal auf Probe? Nur mal so kurz. Erstmal gucken. Oder machst du dich dort sesshaft? Und was hörst du ihm dort sagen? Was ist das, den Willen Gottes tun? Was bedeutet das im Moment für dich? Lasst uns eine Minute Stille haben, so wie es still war in diesem Raum damals. In dem Wissen, Jesus ist da, auch heute hier. Und sieht uns an, reihum, alle, mich, dich, einen nach dem anderen. Lasst uns eine Minute Stille haben und auf ihn hören. Jesus sieht uns an und er macht diese Entdeckung, die gleichzeitig eine Einladung ist und eine Berufung ist. Siehe, meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern. Amen.